Click and Rush Episode 23. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky, auf TikTok und wo auch immer ihr mich ansonsten noch finden könntet.
Ich bin @JorimHebel auf denselben Plattformen und wo bin ich denn noch? Gibt es irgendeine Plattform, auf der ich noch bin, auf der du nicht bist? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also bei Snapchat. Bei Snapchat bin ich auch, weil deine Tochter gerne mit mir dort wilde Bilder verschickt.
Ja, die App mit dem Geist, mit den Augen, das habe ich schon.
Mit dem gelben Geist, sagt sie immer. Die gelbe, nee, die App mit dem
nicht,
gelben Geist. So.
Als sie mich dann danach gefragt hat, war es mir klar, worauf es hinausläuft. Es ist Episode Nummer 23. Ihr wisst, die Nummer 23 ist eine ganz besondere, für mich zumindest. Und dieser Podcast wird heute von einem ganz besonderen Projekt präsentiert, von dem wir letzte Woche schon erzählt haben, an dem wir schon über ein Jahr arbeiten. Und zwar wird es... Und es kommt am 4.3. ein Buch geben, denn dass wir heute einen Podcast mit euch machen, das war jetzt nicht unbedingt immer so klar, wie man es vielleicht gedacht hätte. Ergo, es ist eine sehr persönliche Geschichte, die wir da erzählen werden. Für euch, hoffentlich für euch.
Genau, also wir haben jetzt, wir wollen gar nicht zu viel verraten, das wird dann noch an anderer Stelle passieren. Das heißt, ihr könnt euch ja schon darauf einstellen, dass da noch was kommen wird. Nur am Ende geht es darum, wir werden oft gefragt, wie seid ihr dahergekommen? Der Weg hierher war nicht so, wie man das sich gleich denkt. Und deswegen werden wir einmal ganz ausführlich erklären, wie wir hergekommen sind, was passiert ist, wie wir so geworden sind, wie wir sind. Und dementsprechend, genau, wir haben uns was schon eine Menge einfallen lassen. Ihr werdet sowieso noch ein paar Sachen mitbekommen darüber. Und wir haben uns auch eine ganz spezielle Geschichte einfallen lassen für die Leute, die sich ein Exemplar gönnen werden. Die werden von uns auch was Persönliches zurückbekommen. Dementsprechend, glaube ich, können wir so weit schon voraussagen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei begleitet und wenn ihr uns dabei helft und unterstützt. Und das glaube ich, und den Rest bekommt ihr die nächsten Woche dann sowieso mit.
Ganz genau, wir hauen in diese Folge einen Link rein, da könnt ihr, und das dürft ihr auch gerne schon machen, vorbestellen beim Händler eurer Wahl. Es gibt das große A, das über allem steht, da haben wir auch nichts dagegen, denn wenn wir in den entsprechenden Listen dann oben gehen, dann ist es immer gut für unser Buch, für die Sichtbarkeit etc. Es wird diejenigen unter euch geben, das ist schon klar, die sagen, komm Jungs, erzählt mir nicht so viel, wir wollen und sind hier wegen Premier League, deswegen legen wir auch gleich los. Nur, auch das sei nochmal gesagt, das ist natürlich auch eine Form der Unterstützung für diesen Podcast, für uns im Besonderen, und wenn ihr uns sowieso jede Woche auf dem Ohr habt, dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, etwas so Persönliches zu erfahren, wie wir es in diesem Buch so erzählen. Also, der Link ist da, wo irgendwas über diesen Podcast zu lesen steht. Da könnt ihr euch entsprechend dann mit dem Buch beschäftigen. Da stehen auch schon ein paar Sachen, logischerweise mehr drin. Ihr könnt das Cover sehen, etc. Und dann würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch das Buch schon auch gerne vorbestellt. Und wie gesagt, wir haben uns was einfallen lassen. Wir lassen uns was einfallen für die, die das Buch auch kaufen. Und dann es ist hoffentlich ein Win-Win für uns alle.
Soll ich meine Idee schon mal publik machen?
Nein.
Noch nicht.
Sollst du nicht. Wir müssen ja eine Rampe bilden, so habe ich das gelernt. Deswegen wäre es, glaube ich, auch besser, wir sparen uns ein bisschen was auf. Also schon mal sorry im Vorfeld. Es kann sein, dass wir euch in den nächsten Wochen immer mal wieder davon berichten, weil es eben auch nicht einfach nur ein Buch ist, das wir da so hingezaubert haben, sondern eine Sache, die wir schon seit langer Zeit mit uns selber rumtragen, im wahrsten Sinne des Wortes, und auf die wir hoffentlich dann auch, wenn es soweit ist, stolz sein können und ihr hoffentlich auch, sodass das dann weit mehr ist als einfach nur schwarze Schrift auf mehr oder weniger weißem Papier. So, wir sind mittendrin im 26. Spieltag. Wir nehmen zwischen den ersten 4 Spielen und den noch ausbleibenden 5 Spielen an diesem 26. Spieltag auf. Aber es gibt natürlich die eine Meldung, und wir haben es immer wieder gesagt, ich bin mehrfach schon gefragt worden, warum macht ihr denn nicht endlich mal einen Tottenham-Schwerpunkt? Manche haben sich auch schon bedankt, dass wir nicht allzu hart ins Gericht gegangen sind mit Tottenham. Aber um euch wirklich die reine Wahrheit ins Glas zu schenken, wir haben eigentlich nur darauf gewartet, dass es sowieso diesen Podcast gibt, weil wir dann wussten, dass wir einen Schwerpunkt machen. So ist es gekommen. Thomas Frank ist nicht mehr Trainer von Tottenham Hotspur. Er ist nach der Niederlage gegen Newcastle United vor die Tür gesetzt worden. Sicherlich auch, weil der Zeitpunkt einigermaßen verführerisch ist mit jetzt einer ganz schönen Pause. Und das gilt es jetzt hier zu besprechen. Das ist jetzt keine so große Überraschung, den Schwerpunkt dieses Podcasts ausmachen. Also, wie immer, die erste Frage nach dem Gefühl, ist das alles in Ordnung? Was waren die ersten Gedanken, nachdem du das heute Morgen gelesen hast? Die Kollegen von Athletic hatten es direkt und exklusiv schon als erstes.
Ja, also wir haben es ja letzten Monate immer mal wieder angedeutet und auch, ich glaube, ich bin auch über kein Thema in den letzten Wochen so oft angeschrieben worden wie über das, weil viele Tottenham-Fans auch offensichtlich in unseren Zuhörern sind und auch viele dann schon mir gesagt haben, so quasi, boah, wann wird's endlich Zeit? Und auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, heute die Reaktion auf den Post war, das wurde aber auch endlich Zeit. Deswegen meine erste Reaktion war natürlich schon so, dass ich mir dachte, es war klar, dass es passieren würde, weil man muss ja auch sagen, die letzten Spiele einfach nicht gut waren und dann hast du halt schon immer so diese, das kennen wir ja auch, ich sage immer, wenn ich eine Zusammenfassung machen muss, den Satz am Schluss für Trainer XY könnte es jetzt eng werden. Also ich vermeide immer solche Sätze wie, er muss jetzt hier weg und bla 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 bla. Aber zum Beispiel, ich meine, nach dem 2-2 gegen Manchester City, da haben ja dann alle schon gesagt, boah, das war ja eigentlich nur so, ja, jetzt kannst du ihn eigentlich nicht gehen lassen. Dann gegen Manchester United war schon so, dass alle gesagt haben, boah, jetzt wird's aber eng. Und dann gegen Newcastle war es eigentlich dann klar, dass wenn sie das auch noch verlieren, dass es passieren muss. Jetzt schauen wir mal, wie viele Spiele es waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele sieglos. Die letzten zwei am Stück verloren. Dazu habe ich noch rausgeschrieben, das fand ich auch interessant. Michael Carrick hat 3 Spiele im Old Trafford gewonnen diese Saison. Thomas Frank hat in 6 Monaten das nicht hinbekommen, so viele Heimspiele zu gewinnen bei Tottenham. Das muss man sich auch mal überlegen. Also diese Mannschaft ist einfach momentan, muss man sagen, Das haben wir ja immer wieder gesagt, einfach nicht das, was alle sich erwartet hatten und sind weit unter den Erwartungen zurück. Und deswegen hat es mich nicht überrascht, dass wenn sie jetzt nach 26 Spielen auch Rang 16 stehen, dass dann und auch die Art und Weise, das muss man auch noch sagen, dass dann etwas passieren würde und dass auch nach den letzten Ergebnissen und wenn jetzt eine Trendwende eingeleitet worden wäre, hätte ich mir vorstellen können, dass sie gesagt hätten, sehr viel Konjunktiv, wir bleiben bei ihm. Da es aber nicht passiert ist und da es ja immer noch schlimmer wurde, beziehungsweise man in diesem Fahrwasser drin geblieben ist, war mir klar, dass es irgendwann mal passieren würde. Deswegen war die Überraschung heute nur im Sinne von krass, das ist schon eine Entscheidung und eine heftige Entscheidung und wow, hätte ich nicht gedacht, aber es war nicht im Sinne von, oh mein Gott, das hätte nicht passieren dürfen, den darf man nicht entlassen. So gern ich ihn habe, aber es war sportlich herleitbar, sagen wir es mal so.
Ja, Ich stelle einfach mal folgende Behauptung auf. Wir kommen ja gleich nochmal auch auf ein paar Details dann zu sprechen. Und ich habe mich ja noch um ein Spiel jetzt gekümmert von Tottenham gegen Manchester United und habe auch logischerweise versucht, ein bisschen was rauszufinden im Vorfeld und so weiter. Ich stelle mal folgende Behauptung auf. Wir sind jetzt vor dem North London Derby. Das kommt aber, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig habe, in 10 Tagen, weil ja jetzt FA Cup Pause ist und Tottenham da ja schon raus ist. So dass ich davon ausgehe, dass man sich einmal ganz tief in die Augen geschaut hat bei Tottenham und gesagt hat, okay, wie sieht's aus? Wenn, dann müssten wir vermutlich jetzt reagieren, mit Blick dann auch auf die Champions League. Das ist mit einiger Sicherheit der einzige Wettbewerb, in dem man noch irgendwas retten kann, wenn es halbwegs weit geht. Ob jetzt ernsthaft jemand dran glaubt, dass man ihn gewinnen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Nichtsdestotrotz, wenn man dabei ist, muss man es ja probieren, das ist ja logisch. So dass ich davon ausgehe, dass wir jetzt einfach das ist ja so eine Pause in der Saison, die aber gar nicht so geplant war. Und da ist jetzt wahrscheinlich einfach die Verführung zu groß gewesen, es dann nicht zu probieren. Und da sind wir ja gleich schon mit dabei. Also was wir sagen müssen, ist im Grunde genommen, hast du ja schon gesagt, 8 Spiele in Folge ohne Sieg, durch diese Amtszeit zieht sich ja. Dass wann immer man dachte, jetzt ist eh schon soweit, dass dann aber immer noch ein Ergebnis gekommen ist, häufig in der Champions League, warum dem so ist, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber häufig in der Champions League, so dass man dann doch noch gesagt hat, naja gut, aber es funktioniert ja. Also auch die Dinge, die man in der Premier League bemängelt, die scheinen ja in der Champions League zu funktionieren. Also lassen wir ihn nochmal weitermachen. Logischerweise ist all das, was man in Thomas Frank gesehen hat, ja sowieso auf mittel- bis langfristig angelegt. Also hat man vermutlich nochmal eher gesagt, so wie es ist. Wir haben ja darüber gesprochen auch schon, dass derjenige, der hier die Entscheidungen trifft, der Geschäftsführer ist Vinay, der ja auch maßgebend daran beteiligt war, das ist immer das hässliche Geheimnis an der ganzen Sache, dass bei Arsenal das passiert, was gerade passiert. Nämlich, weil er immer wieder daran festgehalten hat, hat Arteta gesagt hat, egal, wir müssen dem Zeit geben, auch die anderen Dinge gesehen hat. Und dann gibt es ja noch Joran Lange, der letztlich für die sportliche Einschätzung inzwischen alleine wieder verantwortlich ist, und Fabio Paratici, der ja vor ein paar Monaten schon beurlaubt worden ist. Und das ist auch so kein großes Geheimnis, dass Paratici gerne was anderes gemacht hätte und nicht unbedingt Thomas Frank gerne behalten hätte. Der ja, das müssen wir nochmal sagen, der letzte Trainer ist der Daniel Levy-Ära. Auch das haben wir hier schon mehrfach verlauten lassen, mag nicht ganz unwichtig sein, weil das ist ja immer so, wenn jemand jahrzehntelang einem Verein gedient hat und der starke, und das war ja absolut der starke Mann gewesen ist im Verein, dann hat der logischerweise immer noch Leute, die mit ihm sprechen, die er im Zweifel sogar in die Position gehoben hat, die ihm vertrauen, etc. pp., sodass auch da im Verein wieder eine Art Grabenkampf entstanden ist. Ich will es gar nicht zu groß hängen. Ich glaube, letztlich ist es auch gar nicht mehr. Aber logisch, und das ist auch gut so in einem Fußballverein, es entstehen verschiedene Meinungen. Und ob die dann richtig sind oder nicht, da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, weil wir dann natürlich jetzt irgendwie erörtern müssen, was hing denn, wo hing es denn, war es denn wirklich richtig, diese Entscheidung zu treffen, was ist zu verbessern. Und wir werden oft aber sagen in diesem Kontext, das möchte ich schon mal vorweg schicken.
Ja, also ich muss meine Aufschriebe mal suchen, hätte ich jetzt eigentlich in der Zeit machen können, sehr clevererweise, der Hebel wieder mal. Nee, also ich hatte sie ja auch logischerweise ein paar Mal, und eine Sache ist mir halt, das haben wir ja schon mal, glaube ich, an dieser Stelle gesagt, eine Sache ist immer wieder aufgefallen, sie haben einfach keine Idee mit dem Ball gehabt. Es gab ja so diese Idee, erst einmal tief zu stehen, zu verteidigen, in Anführungszeichen, erstmal so konservativ und dann halt versuchen, Bälle zu erobern und dann nach vorne zu gehen. Das hat also es hieß mal Standardsituationen rausholen, Freistöße rausholen, Ecken rausholen und daraus dann etwas kreieren, so quasi. Also das sind so die Layer gewesen. Erst einmal tief stehen, dann dynamisch nach vorne, entweder das Tor machen oder halt über zweite Bälle quasi in Anführungszeichen Standardsituationen oder Freistöße, Ecken, wie auch immer. So, es hat aber im Grunde genommen nicht funktioniert, weil A, sicher stehen nicht funktioniert hat auf dem Level, wie sie das wollten. Und die Standardsituationen waren ja okay, aber das sind auch dabei zu wenig rausgekommen. Plus B, sie haben einfach überhaupt nicht diese Situation so hinbekommen, dass sie in die Dynamik gekommen sind und dass mit Ball irgendwas passiert ist. Und eine Sache, glaube ich, haben sie komplett außer Acht gelassen, nämlich, dass wenn das nicht klappt, dann wirst du eine Idee mit dem Ball brauchen. Und die hatten sie nicht. Zu keinem Zeitpunkt. Und das, glaube ich, war das war auf dem Platz das große Problem. So, jetzt kommt der nächste, jetzt kommen dann noch neuere Layer dazu. Ja? Du warst letzte Saison, muss es mir jedes Mal wieder aufschreiben, ich glaube, sie waren letzte Saison das letzte Team über dem Strich, ist das richtig?
17, zweitletztes, glaube ich, oder?
Letztes Team über dem Strich, genau. 18, 19, also sie waren 17. Genau, ja, sie waren 17. Es war ein letztes Team über dem Strich. Jetzt sind sie 16. Das heißt, du hast ja nichts verbessert. Das ist schon mal Punkt 1. Du bist tabellarisch genau wieder da, wo du letzte Saison eigentlich ja quasi aufgehört hast, im Endeffekt. Das Ding ist aber, dass die Fans, und das ist der große Konflikt, es gibt einen riesengroßen Konflikt zwischen der Mannschaft und Trainer, zwischen Mannschaft ineinander und zwischen Mannschaft und Fans und Trainer und Fans. Und dann merkt man ja schon, wo es hingeht. Die Fans sagen, ihr habt uns Champions League versprochen. Thomas Franks hat die ganze Zeit gesagt, wir können das doch gar nicht leisten. Erwartungen versus Realität. Er hat immer gesagt, das Projekt sei langfristig. Die Besitzer seien clever und sie wüssten das auch. Und dann kam der Punkt, den ich auch noch für sehr, sehr heftig finde. Thomas Frank galt in Brentford immer als absoluter Kommunikationsmeister. Der hat Pressekonferenzen gehandelt, der hat Interviews gehandelt, der wirkte immer todessympathisch, als würde man den einfach nur gerne umarmen wollen. Der hatte sowas Jürgen Klopphaftes, ohne diesen suffisanten Unterton, ohne diesen, wie soll ich sagen, suffisanten Humor von Jürgen Klopp, sondern so der so ein bisschen weicher, ja, so ein bisschen weichgespülter, kann man auch vielleicht auch sagen, aber so ein bisschen netter, bisschen umarmerischer als Jürgen Klopp. Aber so, er hat schon ein Kommunikationsgen, das muss man klar sagen. Und das ist, ich dachte wirklich, der würde hierher kommen und der würde alle dazu bekommen, dass sie sich lieben, dass sie ihn lieben, dass sie die Mannschaft lieben, dass alle sich lieben. Und das ist nicht passiert, zu keinem Zeitpunkt, sondern es ging sehr, sehr schnell los, dass er ausgepfiffen worden ist, dass die Mannschaft ausgepfiffen worden ist, dass es Beleidigungen in Richtung des Trainers gab, dass es Beleidigungen in Richtung der Spieler gab, dass der Trainer dann aber gesagt hat, zum Beispiel, das sei nicht akzeptabel, das seien keine echten Fans und so weiter und so fort. Dass er eben dann gesagt hat, die Leute, die jetzt erwarten, dass wir in die Champions League kommen, die haben keine Ahnung und so weiter und so fort. Dann aber die Situation, eben wie ich schon gesagt habe, verhältnismäßig defensiv, das wurde von den Fans wiederum gesehen als, ja, in Anführungszeichen, so quasi, dass sie Angsthasenfußball gespielt haben, dann wiederum hat er umgestellt, bisschen mehr front-footed, so wie er es genannt hat, mehr Offensive, mehr Intensität, mehr Pressing, mehr drauf. Dadurch aber ist das Spiel unkontrollierbarer geworden, sie hatten aber keine Muster mit dem Ball, dadurch haben sie im Endeffekt auf den Ball auch dann verloren, es passierte vorne nichts. Dann zum Beispiel hat sich auch wieder gesehen, ich hab den Artikel heute wieder erst gelesen, dass sich in diesem letzten Spiel gegen Newcastle das klare Grüppchen zu erkennen waren. Wer gegen wen war, wer wen angeschrien hat, so also wie Cario, der oft dann die Vordermänner angeschrien hat, einzelne Spieler, die sich nicht angeschrien, die so miteinander nicht konnten, Bergwall, der ja in die Kurve ging und die zu den Fans applaudierte, das ist schon eine Zeit her, Porro schimpfte, holte ihn zurück, meinte daraufhin, die Fans hätten kein Dankeschön verdient und Bergwall sollte sich schämen, so quasi. Dann kam das mit Romero noch dazu, der im Endeffekt die Vereinsführung angepinkelt hat und so weiter. Also im Endeffekt war immer in allen Belangen nur Ärger drin und Thomas Frank hat es nie hinbekommen, einfach mal draufzuhauen auf den Tisch und zu sagen, jetzt reicht's. Plus sportlich nicht hinbekommen, das zu managen, was er, glaube ich, eigentlich vorhatte, nämlich hinten sauber zu stehen und vorne dann was draus zu machen. Da war einfach nichts da. Und dann wiederum ist ja klar, dass irgendwann mal dieses Konstrukt einbrechen würde. Und wenn du dir dann natürlich noch ansiehst, was sie in diesem Sommer und was sie auch im letzten Sommer ausgegeben haben, dann ist ja klar, dass es irgendwie nicht passt. Ich meine, was haben sie ausgegeben in diesem Sommer? 265 Millionen Euro, plus letztes Jahr ja auch schon eine Menge, dass es klar war, dass da irgendwann mal einfach eine Sollbruchstelle entstehen würde, das war irgendwie klar, oder beziehungsweise Sollbruchstelle nicht, aber dass eine Bruchstelle entstehen würde, das war mir irgendwie klar, weil es einfach zu laut gewesen ist. Wenn jetzt, und das ist, glaube ich, das hat mir Tom Felizio mal diesen schönen Satz gesagt, was gibt dir denn das Gefühl, dass es besser wird? Und ich habe halt wenig gesehen, was besser geworden wäre, dass ich sage, auf einem Niveau, das akzeptabel wäre. Weil besser sind bei Tottenham, wie viele Plätze sind akzeptabel, dass es dazwischen wird? Also das sind ja, sie müssten ja 10 Plätze gut machen, damit es akzeptabel wird. Damit du sagen kannst, es ist zumindest okay. Und das, glaube ich, wäre einfach nicht mehr machbar gewesen und ist zu weit weg von dem, was sie sich eigentlich vorgestellt hatten.
Ich weiß gar nicht, also das klingt jetzt, man kann jetzt entweder sagen negativ oder sehr realistisch. Ich habe es ein bisschen besser, Tatsache. Und ich möchte auch nochmal gerne den ein oder anderen Layer dazugeben. Also das große Aber sind die Verletzungen. Das ist das große, große, große Aber bei Tottenham. Und das lasse ich gelten. Das lasse ich voll und ganz gelten. Warum? Madison haben wir die ganze Saison nicht gesehen, weil früh verletzt und klar war Saison aus. Kulusevski haben wir die ganze Saison nicht gesehen. Es ist überhaupt nichts klar. Wir wissen bis heute alle nicht, was los ist. Es scheint so zu sein, dass er auf jede Belastung reagiert. Man gibt dem Ganzen jetzt nochmal ein paar Wochen. Wenn das wieder nicht besser wird, dann muss man komplett einmal die Therapie umstellen. Fakt ist, die beiden talentiertesten, besten, kreativsten Offensivspieler haben wir nicht gesehen. Das ist Fakt. Das gebe ich ihm. Zwischenzeitlich hatten wir, und das ist jetzt gar nicht so lang her, dass 11 Spieler gefehlt haben. Und jetzt kommt's. Wir hatten jetzt bei Manchester United zum Beispiel dieses 0-2. Spielt Tottenham die erste halbe Stunde, das war relativ ausgeglichen. United spielt sehr gut und Tottenham aber aus meiner Sicht eigentlich genauso, wie man es angeht. Also gar nicht großartig anders als West Ham, das angegangen ist gegen Manchester United. Nur was passiert? 30. Spielminute, der Kapitän Cristiano Romero, der vorher einmal schon öffentlich so heftig gezündelt hat, wie man nur zündeln kann, holt sich eine rote Karte. Und ich habe auch, das ist die sechste rote Karte im 150. Spiel. Man möge sich den Schnitt ausrechnen, es ist jedenfalls für mich nicht akzeptabel. Und wenn dir das immer wieder passiert, das ist völlig okay. Ja, also wenn, das muss dann der Verein entsprechend evaluieren, von mir aus. Aber wenn dir das schon passiert, dann halt wenigstens die Backen in der Öffentlichkeit. Und da bin ich echt, deswegen habe ich das auch so hart bewertet, wie es ist. Und im Übrigen, die Leute, die mir schreiben, das war keine Absicht, ich habe keine Ahnung vom Fußball. Okay, gut, dann ist das so. Ich habe in die Bundesliga reingefragt bei ein paar Schiedsrichtern, die alle direkt geschrieben haben, runter mit dem, der hat nichts mehr auf dem Fußballplatz verloren, sorry. Weil das ist einfach nur gemeingefährlich, was der da macht. Und wenn jeder Spieler der Anführer auf dem Platz sein soll, der komplett die Nerven verliert, andauernd und schon wieder und dich so viel kostet, dann glaube ich, wissen wir ganz vieles. Das heißt, selbst die Spieler, die drauf sind auf dem Platz, das hat man denen auch angemerkt, selbst wenn ich, und da bleibe ich weiterhin dabei, in den allermeisten Spielen bei Thomas Frank die grundsätzlich systematisch richtige Einstellung erkannt zu haben glaube, hat dann die Durchführung nicht hundertprozentig funktioniert. Und jetzt kommt wieder ein Aber im Aber. Trotzdem war es mir am Ende gerade inmitten dieser Verletzungsproblematik, gerade wenn wir sehen, dass die Chavis Probleme haben, die Archie Grays, diese jungen Spieler, die Tottenham logischerweise auch hat, das ist ja mit die jüngste Truppe der Liga, dann muss man denen, finde ich, ein Korsett geben, an dem sie sich festhalten können. Dann kannst du nicht die ganze Zeit rumbauen und rumbauen und nochmal rumbauen und nochmal rumbauen. Denn, das ist schon richtig, was du gesagt hast, wir haben im Grunde nichts Progressives gesehen, so gut wie gar nichts bei Tottenham. Das ist ein großes Problem gewesen. Ich habe immer wieder gesagt, was mir völlig fehlt, ist, dass von den Flügeln, wo der Ball sehr viel ist bei Tottenham, kam gar kein Output, gar keiner. Wilson Odobert, bei allem Respekt, kann keine Hilfe sein in der Premier League, wenn du irgendwo Richtung Top 6, Top 8, Top 10, was weiß ich, kommen möchtest. Du hast durch die Mitte nichts an Kreativität gehabt. Das liegt daran, dass eben die beiden potenziell Kreativsten nicht mit dabei sind. Ich fand zum Beispiel Xavi gestern, also wir nehmen ja am Mittwoch auf, am Dienstagabend, nicht schlecht. Mit Ball, gegen den Ball, ist es eine bodenlose Frechheit. Und da ist er auch nicht der Einzige. Da ist vieles, viele sparen sich Wege. Wenn Solanke nicht da war, waren sie sowieso ein schwächeres Team. Das ist, glaube ich, auch klar. Sie haben dann aber auch in der Defensive, dadurch glaube ich, dass der ein oder andere mal eine extra Aggressivität zeigen wollte, haben sie öfter mal einfach Positionen verweisen lassen, viel Platz für Distanzschüsse rund um den Zehnerraum. Und das ist wieder so komisch, weil wenn du dir die Champions League anschaust, dann haben sie 6-mal in der Ligaphase zu null gespielt und haben sich grundsätzlich in all diesen Tugenden deutlich leichter getan als das, was wir jetzt in der Premier League herausarbeiten. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze dafür. Zum einen würde ich sagen, auf europäischem Level ist das Umschalten nochmal deutlich zentrierter im Vergleich zur Premier League, wo viele Gegner dich sehr schnell ausrechnen und wissen, was los ist, plus die Physis. Also es fällt nicht ganz so hart ins Gewicht, dass du vielleicht nicht mehr in der Spitze so hundertprozentig viel geben kannst, vielleicht auch mit Verletzungen nicht so viel geben kannst, dass die jüngeren Spieler, die einfach auch noch nicht so ausgebildet sind und nicht so in der Intensität vor allen Dingen gehen können, das fällt dann in einem solchen Setup, glaube ich, nicht so richtig auf. Man kann sich darüber unterhalten, ob manchmal da ist ein klarer Vorwurf von Thomas Frank mit drin, ob die Auswahl der Spieler, die dann aber auch zur Verfügung sind, ob die dann richtig war. Also ich kann zum Beispiel nicht verstehen, dass man in ein Spiel gegen Newcastle ohne João Palhinha geht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist doch die Definition dessen, warum er geholt worden ist. Genau für solche Spiele gegen solche Gegner, die solche körperlichen Monster sind, wie zum Beispiel Newcastle. Das muss man, kann man alles besprechen. Man kann darüber sprechen, war die Nutzung von Mathys Tel die richtige oder nicht? Und Spoiler, sie war nicht die richtige, natürlich nicht die richtige. Schon gerade dann, also warum hat man das Geld dann ausgegeben, wenn er ihn nicht spielen lässt? Wir könnten über Brandon Johnson sprechen, wenngleich der wohl auch nicht viel dazu beigetragen hat, dass seine Aktien deutlich höher gehen in der ersten Hälfte der Saison. Und das ist auch so ein Problem. Es scheint, und das ist aber vielleicht, glaube ich, immer der schmale Grat, auf dem man wandelt. Wenn man sich ein internationales Team zusammenholt, das ist ja auch kein großes Geheimnis, dass da viele Nicht-Engländer drin sind, viele Junge, die Tottenham ziemlich sicher als Sprungbrett sehen, denen es halt wurscht zu sein scheint. Also was heißt jetzt ein Brandon Johnson bei Xavi, bin ich mir nicht sicher, lässt er sich manchmal stark verleiten, wirkt oft so, als ob, also wenn der immer im Trash-Talk mit jemandem war, dass er danach nicht mehr der gleiche ist, vielleicht lässt er das zu sehr an sich ran, der hat ja sowieso den Ruf, eine Diva zu sein, so dass man dann manchmal sagt, nee, okay, der spart sich jetzt das, was er zu tun hätte, obwohl er grundsätzlich, glaube ich, ein guter Gegenpresser wäre. Dann haben wir Romero, der einfach ganz oft, glaube ich, mit sich selbst und seinen eigenen Dämonen zu kämpfen hat, Mickey van de Ven, der dann häufig Dinge, glaube ich, extra tun will, um das Extra-Zeichen zu setzen, was dann aber wiederum dafür sorgt, dass die komplette Struktur auseinanderfliegt. Wir haben Pedro Porro, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, der mir einfach nur auf den Sack geht, wenn ich mir das anschaue, was der könnte. und was der bringen müsste im Vergleich zu dem, was der da teilweise lässig runterzuspielen denkt. Das ist ein Instagram-Model, nichts anderes. Tolle Schusstechnik, aber sorry. Und Vicario ist auch so jemand. Das ist, glaube ich, auch einer von denen, der sehr sensibel zu sein scheint, weil der spielt manchmal überragend und dann kommt eine Aktion und er ist nicht mehr der gleiche. Und das, glaube ich, spüren die auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, versucht jeder permanent irgendwas anzuzünden innerhalb auch eines Spiels und dann rasseln die manchmal aneinander oder auch nicht. Und manchmal gehen sie dann einfach so unter. Und jetzt ist die Frage, wo in all diesen ganzen Dingen, die wir jetzt hier so besprechen, wo hätte Thomas Frank Einfluss nehmen können oder auch nicht? Weil ich bin schon auch bei dir. Ich halte den und hielt den immer für einen wahrscheinlich sogar der besten Kommunikatoren überhaupt auf der Position weltweit. Weil er super smart ist, weil ich das Gefühl hatte, er hat eigentlich immer die richtige Ansprache gewählt. Auch das, was man, das ist natürlich auch klar schon gefiltert worden und medienwirksam inszeniert, was er bei Brentford teilweise an Team Talks, die haben wir ja manchmal gesehen, rausgehauen hat, habe ich das Gefühl gehabt, das ist genau der Trainer, für den ich arbeiten wollte. Komischerweise scheint er teilweise, also wenn du dich erinnerst an die Nummer mit dem, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber da haben sie verloren und er wird dann abgelichtet mit dem Arsenal. Cup.
Gegen Bournemouth, glaube ich.
Das ist ja bodenlos. Also jetzt kann man sagen, ja, das kann passieren und wenn du halt gerade 6 Spiele in Folge gewonnen hast, ist auch nicht so schlimm. Dann lacht man darüber. So sieht es halt genauso aus, wie er sich halt gezeigt hat. So als hätte er das irgendwie, ich weiß nicht, auf die leichte Schulter genommen. Das passt schon, ich mache das schon so mäßig. Ich weiß nicht, ich sag's wie es ist, also auch weil vermutlich nicht, wenn wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, weil vermutlich nicht der Nachfolger dasteht, ich bin mir nicht so sicher, ob es die komplett richtige Entscheidung ist. Die Verantwortlichen sind überdurchschnittlich sachlich mit der gesamten Gemengelage die ganze Zeit über umgegangen. Die haben nicht sich von Emotionen leiten lassen, der kommt da draußen schlecht an oder wenn überhaupt, dann haben sie bestenfalls das, was in der Mannschaft passiert ist, mitgenommen, was ja schon total erstaunlich ist in einem Verein, der sich ja seit jeher, also Tottenham-Fans unter euch wissen das, du bist entweder auf der Seite oder auf der Seite. Und die Verantwortlichen haben sich nicht leicht gemacht, glaube ich. Die haben lange, lange mit dieser Entscheidung gerungen, sie jetzt vermutlich auch aus Zeitpunktgründen gewählt. Ich sag nur nochmal, also auch das nochmal mit in die Überlegung mit rein. Wir wissen alle, die wollten Morgan Gibbs-White im Sommer haben. Und im Grunde gab es auch schon eine Zusage. Dann kommt der U-Turn wahrscheinlich des gesamten Transferfensters. Der hat keine der Parteien im Übrigen genutzt in der Zwischenzeit. Sie hatten früh Antoine Semenyo auf dem Schirm, der dann aber natürlich, so wie die Saison sich entwickelt, plötzlich zum Spieler wird, den dann viele andere haben wollen. Und dann hat Tottenham halt einfach nicht das Volumen, den zu schultern. Und das könnten wir jetzt noch weit mehr aufmachen, sodass sie immer wieder eigentlich die dritte, die vierte, die fünfte Wahl genommen haben. Trotzdem aus meiner Sicht immer noch einen ordentlichen Kader beieinander haben. Ist ja kein Dreckskader, weswegen wir ja auch alle so sprechen, wie wir sprechen. Und es gibt Langfristlösungen, die man sich denken könnte, aber in der Kurzfrist, es zeigt ja auch, dass man noch nicht direkt einen gezeigt hat, der das tun könnte. In der Kurzfrist habe ich das Gefühl, dass man da jetzt schon sich irgendwie hat verleiten lassen. Und ich weiß nicht, ich würde 60-40 sagen, es ist nicht die richtige Entscheidung, wenn ich ehrlich bin. Ich kann sie nachvollziehen, aber ich glaube nicht, also nach all dem, was ich gesehen habe und mir immer wieder aufgeschrieben habe, glaube ich, dass Frank weniger dafür kann, als die am Ende gespielt haben.
Ja, also du hast ja auch gerade, wenn du das anschaust, Punkte pro Spiel, er hat Punkte pro Spiel 1,29. Das ist etwas besser als ein Absteiger. Da stehen sie ja auch. Man sieht sich auf Rang 16 der Tabelle. Ange Postecoglou übrigens hat einen Punkteschnitt von 1,53. Und das ist ja auch schon schwach. Nun ist Espirito Santo hat einen Punkteschnitt von 1,65. Mourinho 1,77. Conte 1,78, Pochettino 1,84. Ist auch nicht herausragend, weil Pochettino am Schluss ja dann auch noch was, aber es ist mit Abstand auch so, die machen ja dann auch so Werte, also Sofascore, eine meiner Lieblings-Apps, macht dann so Durchschnittswerte auch und es war mit Abstand die schlechteste Spielbewertung im Durchschnitt aller Trainer. Und das muss man ja auch fairerweise sagen, du hast natürlich vollkommen recht mit vielen Dingen, die du gesagt hast. Nur wir alle wissen, und ich glaube, das ist ja immer der Punkt, in einem Raum ohne Zuschauer, ja, in einer Turnhalle ohne Ränge, wäre er wahrscheinlich jetzt noch der Trainer. aber wir sind in einer, wir sind nicht in einer Turnhalle ohne Ränge, sondern wir sind in einem Stadion mit Zuschauerrängen. Und da ist dann einfach sehr, sehr häufig, dass natürlich logischerweise die, die Reaktion der Fans, die Reaktion der Experten und so weiter und so fort, dass das eine Rolle spielt und dass der Druck irgendwann mal groß genug geworden ist, einfach zu sagen, so jetzt muss sich was ändern. Ich sage nicht, dass mich das freut, dass er weg ist. Ich habe die Entscheidung, dass er es macht, und auch die Entscheidung von Tottenham, ihn zu holen, geliebt. Ich würde, also das haben wir im Sommer gesagt, ich mag das alles, weil es ist ein cooler Verein, der mir persönlich einfach ein paar Jahre lang jetzt zu negativ war nach der Pochettino-Entlassung. Da war sehr, sehr viel Negativität drin. Unter Mourinho war ja wenigstens noch so ein bisschen Grind-Ekelhaftigkeit drin. Das hat mir auch gefallen. Grundsätzlich war es anderes Tottenham. Aber Tottenham ist ja schon ein Verein, der grundsätzlich dafür steht, positiv Fußball zu spielen und auch so ein Dreiviertel-Team war, aber halt immer grinsend nicht Dritter geworden ist oder so. Aber es war immer Positivität in diesem Verein. Sie haben dafür gestanden, Spieler zu kreieren, Spieler zu schaffen, Werte zu schaffen daraus und so weiter und so fort. Und das ist ja vollkommen abhanden gekommen. Das, wenn du dir dann anschaust, ich habe es gerade rausgeschrieben, 850 Millionen Euro ausgegeben in den letzten Jahren. Das ist natürlich eine Menge Asche dafür, dass du halt auf Rang 17 stehst oder 16 jetzt stehst. Und natürlich, und das, glaube ich, ist das große Problem. Wenn die jetzt, wenn man erkennen würde, das ist ein kleines Plänzchen, und wenn wir nur das und das und das machen, dann wird es funktionieren. Dann, glaube ich, hätten die das auch nicht gemacht. Aber es brannte halt überall. Ob er was dafür kann, ist eine andere Diskussion. Ich glaube nicht, dass er die Brände gelegt hat. Aber, und ich glaube, das ist der Punkt und das ist, worum es geht. Er hat es nicht hinbekommen, den Brand zu löschen. Und für mich wirkt er momentan auch zu nett, um zu sagen, so, jetzt reicht's mir hier mal. Du hältst jetzt die Klappe. Und auf der anderen Seite auf die Fans zuzugehen, auf die Journalisten zuzugehen und so weiter und so fort und das alles irgendwie zu befrieden, sondern er wirkt so ein wenig, nicht mehr Herr der Lage. Ich meine, das mit diesem Becher ist ja nichts Schlimmes. Das kann passieren, ist halt unglücklich und wenn es Pep Guardiola passiert, lachen alle und dann ist es aber gleich wieder weg, weil ja innerhalb von 3 Sekunden jeder weiß, ja, ist halt Pep Guardiola, was wollen wir gegen den machen? Nur es war bei Thomas Frank halt dann im Endeffekt so, dass er halt einfach aus solchen Geschichten immer ungut rausgekommen ist und es war nicht der große Fleck auf der Jacke, sondern es waren kleinere Fleckchen, die irgendwann halt mal die Jacke verschmutzt haben, aussehen lassen. Das, glaube ich, ist der Grund. Und ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass er jemand ist, der sagt, jetzt müssen wir hier einfach die Jacke in die Reinigung bringen und dann ist die Sache weg, jetzt reicht's mir hier. Sondern ich glaube, er hat einfach zu lange an den einzelnen Fleckchen rumgedoktert. Und das, glaube ich, ist ihm zum Verhängnis geworden. Und wenn du dann auch noch siehst, dass er gestern noch gesagt hat, er geht ganz stark davon aus, er weiß es, dass er am Wochenende gegen Arsenal auf der Bank sitzen wird, ja. Oder dann, klar, muss er natürlich sagen, ist logisch, ja. Aber es ist natürlich sonst ein Zeichen von, wieder ein Punkt von, ich glaube, der hat es nicht ganz verstanden. Zumindest, das sage nicht ich, sondern das ist das, wie es wahrgenommen worden ist auf der Insel, dass er einfach halt die Dinge nicht souverän zu Ende bekommen hat. Plus, und das habe ich zu dir gestern auch gesagt, Uli, es war halt immer, also ich habe jede einzelne Pressekonferenz für sich, wenn du die so gesehen hast, immer so im 3-Monate-Abstand, habe ich mir immer gedacht, cooler Typ, hey. Aber wenn du dir mal 3 am Stück anhörst, dann ist es halt sehr wiederkehrend immer die gleiche Formulierung. We have to be brave, we have to be calm, we have to be... Und es war immer im gleichen Wortlaut sogar, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe, vielleicht ist er gar nicht das Kommunikationsgenie, sondern vielleicht hat er sich einfach ein paar Sachen zurechtgelegt. Nicht, dass ich ihn kritisiere, aber es zeigt ja schon, dass es einfach ein paar Dinge dann gegeben hat, die nicht so funktionieren, wie er sich vorgestellt hat. Plus, auch da, haben wir schon mal gesagt, in Brentford hat es immer geheißen, er selbst ist nicht das große Genie, sondern es sind die Leute um ihn rum. Und ich glaube, die haben ihn auch im Stich gelassen. Das muss man schon auch sagen diesmal, weil es Plan B einfach selten gab. Und das, glaube ich, alles in allem, ich glaube, wie gesagt, nochmal einmal, ein Satz noch, alles in allem waren das so kleinere, es war, also der Blick auf die Tabelle alleine reicht wahrscheinlich für einen Tottenham-Besitzer / CEO, um zu sagen, das ist nicht Tottenham, raus. Das glaube ich, reicht. Aber die anderen Punkte dazu, taktisch hat es nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Es waren zu viele Unwägbarkeiten. Ja, da wirst du jetzt sagen, aufgrund der Verletzten. Ich glaube aber, dass die Medien nicht sagen, naja, der hat ja auch 11 Verletzte. So, du hast dann immer Du hast in jedem einzelnen Kontra hast in jedem einzelnen Pro, das du jetzt sagst oder das die Medien sagen, ist immer sofort wieder ein Kontra. Aber du musst ja auch sagen, er hat es ja auch nicht hinbekommen mit dem und dem und dem und dem und den hat er sich gewünscht. Und deswegen, und dann, er hat die Fans nicht befriedet, er hat die Mannschaft nicht in den Griff bekommen, da gab es Grüppchen, das hat man gesehen. Er hat mit den Journalisten sich angelegt, er hat sich mit den Fans angelegt, die Fans haben sich mit ihm angelegt, die Fans haben sich mit ihm. Also es war einfach Chaos insgesamt und jetzt auch nicht so laut Chaos, dass man jetzt rumschreien müsste, aber irgendwann, glaube ich, in der Gesamtgemengelage hat es dann gereicht, um zu sagen, boah, ich glaube, das geht nicht weiter. Wenn die Ergebnisse gestimmt hätten, glaube ich, hätte man drüber hinweggesehen, haben sie aber am Schluss jetzt halt auch nicht mehr. Und dann, glaube ich, wird es irgendwann mal kritisch für den Trainer, das ist ja normal.
Ja, nochmal, ich kann die Entscheidung als solche total nachvollziehen. Und der größte Vorwurf, und das ist ein Vorwurf an Thomas Frank selbst, ist, dass er gerade bei den Verletzungen, für die er nichts kann, also vermutlich zumindest, das ist aber nochmal ein Thema, das muss man, glaube ich, bei Tottenham nochmal ganz gesondert aufmachen, weil die aus meiner Sicht jetzt echt ständig Probleme haben und hatten in den letzten Jahren mit genau diesen Sachen, aber dass er gerade dann permanent gewechselt hat, das ist der größte Vorwurf. Und das könnte ich mir auch reinsingen lassen, dass man, egal von welcher Seite man es hat, also hat die Mannschaft wahrscheinlich eine gewisse Sicherheit, noch wirkt der Übungsleiter, der es verordnet, sicher, wenn er ständig wechselt, das checke ich. Das ist ein Vorwurf, wenn man das als Hauptargument anführen würde, würde ich sagen, ja gut, ich habe es verstanden und das ist auch richtig so. Und das ist auch die Wahrheit, das ist auch kein großes Geheimnis. Also Tottenham hat verhältnismäßig Geld ausgegeben in den letzten Monaten. Sicherlich hätten sich manche hier und da mehr gewünscht und gerade, das war letztes Jahr schon ein Thema und es ist in diesem Jahr auch ein Thema, gerade wenn du halt quasi die Krankenstation einmal voll hast, warum machst du nicht mehr im Januar und Conor Gallagher ist gekommen. Es hängt nicht immer zusammen, nur weil der gekommen ist, heißt es ja nicht, dass das alles schlecht war, weil der grundsätzlich, glaube ich, schon hilft, aber sie hätten halt was anderes gebraucht. Noch dazu möglicherweise, aber sie hätten was anderes gebraucht. Und alles in allem, das letzte Jahr, letzten eineinhalb Jahre, wahrscheinlich sogar die letzten zwei Jahre und wenn man weitergeht, vermutlich sogar auch die letzten dreieinhalb Jahre, haben die großen Deals nicht funktioniert. Es waren nie, glaube ich, die absoluten Wunschspieler, vielleicht mit der Ausnahme von Dominik Solanke, der, wenn er ja da ist, zumindest funktioniert, aber die haben nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass, das ist vielleicht auch normal, sie haben in den letzten Jahren all diese wichtigen Leute los oder weggeben müssen. Harry Kane, nie klargekommen damit. Jetzt neuerlich Heung-min Son, der wahrscheinlich sowohl sportlich als auch als Typ ganz schön eine Hinterlassenschaft gegeben hat, haben sie nie richtig ersetzen können. Wir alle wissen auch nicht im Übrigen, wie die Lewis Family, die jetzt sicherlich deutlich mehr in den Vordergrund geraten ist nach der Daniel Levy-Entlassung, wie die damit umgehen. Es gibt ja den von der Tochter von Lewis selbst, den Mann, der wohl im Moment sehr stark ist. Wir alle kennen den nicht, wir alle wissen den nicht unbedingt. Also ist das jemand, der eher den Finger im Abzug hat oder nicht? Das sind ja alles so Dinge, die können wir überhaupt noch gar nicht einschätzen so richtig, weil das ja bis dato immer Daniel Levy's Show gewesen ist. Ich will nur einmal auch noch dazu Bedenken geben. Ich bin überhaupt gar nicht Thomas Franks Anwalt. Ich gehe fest davon aus, das machen wir dann bei seiner Zukunft auch, da wird sich ein anderes Team eines Tages drüber freuen. Das wird vermutlich wieder eine Nummer kleiner sein. Okay, alles gut. Aber wenn man sich das mal überlegt, 2021 muss man sich überlegen, da gab es sowohl als auch. Also es war immer himmelhoch jauchzend oder das Gegenteil. Dann ist man 2022 Dritter. Dann ist 2022, ja genau, dann 2023 gibt es wieder eine Vollimplosion. Dann kommt Ange Postecoglou 2024. Wir schauen eine Saison lang nach vorne. 2025 stürzt das ganze Ding ein, aber du holst die Europa League. Also die haben echt Kontinuitätsprobleme, vielleicht auch einfach so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Einstellungsproblem oder wie auch immer. Also viele Leute im Verein, und ich meine da jetzt in allererster Linie die Spieler, denen es offensichtlich wurscht ist. Und dafür kann Thomas Frank halt nichts. Ist er dann der Richtige, der das Ganze moderiert? Ich dachte ja. Und mein Argument ist auch das, wir werden ja gleich über den Nachfolger auch noch sprechen. Wenn ich mir einen Nachfolger hinmalen sollte, würde ich eigentlich die Attribute nehmen, von denen ich dachte, dass Thomas Frank sie hat. Vielleicht hat er sie nicht, vielleicht ist das meine Fehleinschätzung, das kann sein. Aber ich glaube, dass der Typ an sich derjenige ist, den sie da brauchen. Das ist mein Punkt. Und weil du das gesagt hast, und muss man auch noch dazu sagen, Matt Wells ist im Januar zu den Colorado Rapids gewechselt, der wird da Cheftrainer sein. Dann haben sie Johnny Huitinga, der irgendwie Also ich weiß nicht, der ist ja sogar offensichtlich als potenzieller Caretaker im Gespräch.
Bitte nicht.
Also ich weiß nicht, was der Typ hat, aber offensichtlich einen sehr guten Berater. Ich kann es wirklich nicht einschätzen, aber das war zweimal eine Vollkatastrophe bei Ajax und auch ansonsten habe ich jetzt nicht die Oberwahnsinnsdinge von dem gehört. Wer weiß, aber das mag sicherlich auch noch eine Rolle gespielt haben, dass da Umbauten mitten in der Saison passiert sind und dazu zählen ja im Übrigen auch die von Daniel Liebe. Das darf man, muss man schon fairerweise auch dazu sagen, dass ist ja Teil der Wahrheit, wenn eine solch prägende Figur, eine so einflussreiche Figur auch auf den sportlichen Sektor geht mitten in der Saison, so war es ja, dann ja, hat das logischerweise einen Effekt auf alle die, die unter ihm gearbeitet haben. Nochmal, ich kann es nachvollziehen. Ich kann komplett nachvollziehen, warum die den noch dazu zum Zeitpunkt jetzt diese Entscheidung getroffen haben. Ich würde sagen, sie ist aus meiner komplett persönlichen Meinung in der Tendenz aber eher nicht richtig. Und das hängt auch mit der Nachfolgeregelung zusammen. Kann auch sein, dass ich mich komplett...
Das Ding ist ja, also er hat ja einen Satz, den habe ich ja vorher schon zitiert, er hat einen Satz gesagt und das ist dann der Satz, der mich dann schon auch aufhören. Der hat jetzt nicht hundertprozentig zu 1000% recht, das will ich damit nicht sagen und so, aber ich verstehe, wo er hin will. Er hat ja gesagt, zum Beispiel, es war ja auch im Spiel, vor dem Spiel gegen Arsenal, der Unterschied ist halt, Mikel Arteta hat einfach Zeit bekommen und die Zeit muss man bekommen und dann kann sich etwas daraus entwickeln. Und du hast ja, du hattest ja letzte Saison den Befund, du bist 17. und es war im Grunde genommen alles scheiße. Ja, du hast die Europa League gewonnen, aber im Grunde genommen war alles scheiße. Wenn das nicht gewesen wäre, dann glaube ich, wäre ja noch mehr passiert. Ist ja schon eine Menge passiert, aber dann wäre noch mehr passiert. Das heißt, und dass du dann sagst, wir holen einen Trainer eben wie Thomas Frank, das ist ja jetzt kein José Mourinho, der abschöpft, also der nimmt, was da ist und es einfach gnadenlos ausdrückt, bis das letzte Korn auch noch raus ist, sondern der wirklich sagt, wir wollen etwas aufbauen. Und das, damit hast du ihn ja geholt. Und dass das Zeit brauchen würde, das war ja auch klar. Das heißt, diesen Gedankengang, den kann ich komplett nachvollziehen, dass er sagt, ich brauche Zeit und dass er sagt, die Zeit habe ich nicht bekommen und dass natürlich, dass es vom Verein jetzt auch nicht glücklich war, einen Trainer wie ihn zu holen, der Zeit braucht, der eine Idee implementieren muss, der ein Entwickler ist, in Anführungszeichen, zumindest haben ihn ja alle so gesehen, und das war ja jedem klar, dass es so etwas sein würde, sonst hättest du ja einen Mourinho holen können, einen, der einfach sagt, jetzt reicht's mir, oder konnte so einen Typen wieder, sondern du hast ja so jemanden, der dich dafür entschieden, und dass du dann im Endeffekt aber nach einer dreiviertelten Saison ungefähr oder etwas mehr als die halbe Saison sagst, nee, dann doch nicht. Ja, das mag ich verstehen, dass man da sagt, irgendwie finde ich es komisch, weil ich hätte mir schon auch gewünscht, dass er ein bisschen mehr Zeit bekommt, weil ich schon glaube, dass er grundsätzlich eine Menge davon hat. Und man muss mal ganz ehrlich sagen, das weiß ja gar keiner mehr, aber Mikel Arteta hat am Anfang seiner Arsenal-Karriere auch Fehler gemacht. So ist es nicht. Da war auch nicht alles überragend, ist ja auch ganz normal. Und auch der stand in der Kritik und auch da hat es geheißen, der hat ja, und dann hat er aber ein paar Schritte gesprungen und plötzlich hieß es, okay, ich glaube, da kann sich was entwickeln. Und ich glaube, das ist eben das, was Thomas Frank nicht durfte. Jetzt ist meine Frage, oder die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, traue ich es ihm zu? Nein, ich hätte, also ganz ehrlich, das ist aber nur meine Meinung, das ist nicht irgendwie, keine Zahlen, kein gar nichts. Ich glaube einfach, es waren so viele Herde gerade am Brennen, dass er sie nicht alle hätte gelöscht bekommen. Und dass man dann sagt, okay, in dieser Situation klappt es nicht mehr, das habe ich mir fast gedacht. Was aber nicht heißt, dass ich da nicht trotzdem sage, ich hätte ihm gewünscht, dass alle fit bleiben. Ich hätte ihm gewünscht, dass es schneller funktioniert. Ich hätte ihm gewünscht, dass und dass er dann das nächste Level erreicht. Aber so wie es jetzt aussieht, glaube ich nicht, dass er das nächste Level noch erreichen kann, weil schon zu viel passiert ist. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Einschätzung, hoffe ich.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut möglich. Also das möchte ich überhaupt gar nicht ausschließen, dass man dann auch im eigenen Arbeiten wird sicherlich auch mal die Mannschaft befragt haben. Und das sind ja nun mal die, mit denen man arbeitet. Vielleicht haben auch die gesagt, das hat alles nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Ich muss schon auch sagen, weiß nicht, ob du das gesehen hast, gestern ist ja, glaube ich, TNT, weiß gar nicht, ich glaube aber TNT waren die übertragenen Kollegen, da war Michael Antonio, der Experte. Und der ist interviewt worden, Thomas Frank, und dann wird er zum Schluss, wird ihm die Frage gestellt, so sinngemäß, sind Sie morgen noch da? Und dann sagt er, Thomas Frank halt, ja, bla bla bla. Und dann bleibt die Kamera noch ein bisschen, wie das halt immer ist, wenn der Feed-Reporter abgibt, bis dann die Regie einmal umgeschaltet hat von der einen Bildquelle in die andere. Da lacht dann Michael Antonio so, und Thomas Frank wirft ihm halt so einen richtig bösen Blick zu. Und von diesen fast amateurhaften Aussetzern hat es ein paar gegeben. Also ich habe den überdurchschnittlich oft mit einem, also mit einem Gesicht gesehen, aus dem du viel ablesen konntest, finde ich. Und das habe ich immer schon mal gesagt, das ist jemand, den man immer sehr genau ansieht, wie es ihm gerade geht. Das ist etwas, das er, glaube ich, unbedingt loswerden muss als Cheftrainer, weil das dürfen deine Untergebenen so nicht sehen. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist genau das der Punkt, warum sie ihn entlassen haben, dass sie gesagt haben, der ist selber auch dann zu emotional befangen. Ich weiß es nicht. Da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen, Wochen nochmal deutlich mehr auch bekommen von hinter den Kulissen, denn auch das ist klar, wir haben ja das gesagt, das ist logischerweise in so einem großen Verein auch zum Teil politisch, da werden jetzt manche rauskommen. Was man sagen kann, ist, glaube ich, Johann Lange war als sportlicher Entscheider, glaube ich, sehr lange sehr loyal zu Thomas Frank, das können wir schon mal festhalten. Und jetzt ist halt dann die große Frage, um mal nach vorne zu blicken, wie es denn jetzt weitergeht. Logisch, die Spieler, glaube ich, haben jetzt erstmal 5 Tage frei bekommen, was ja auch schon das Zeichen dafür war, dass sie vermutlich reagieren würden. Und jetzt kann man entweder eine interne Lösung finden, eine à la, ich sag jetzt mal,
Ryan Mason.
Ja, genau. Der ist aber bei West Brom, ja, ich weiß auch, das ist auch das Gleiche, ob der dann am Ende schuld ist oder nicht. Das vermutlich war es nicht, aber jedenfalls ist er nicht mehr innerhalb des Vereins, den jetzt aber dafür anzuhören. Das halte ich für schwierig. Dann gibt es eben die Überlegung, dass man zum Beispiel so jemanden eben wie Heitinger nimmt. Oder Justin Cochrane, der ja sowieso als jemand gilt, dem man große Dinge zugetraut hat. Das wäre für mich wahrscheinlich sogar eine Lösung, mit der ich mich zunächst mal anfreunden könnte. Andererseits ist natürlich das jetzt kein reines Überleben für Tottenham, weil man könnte jetzt mit Blick auf die Premier League-Tabelle sagen, naja, mein Gott, die werden schon drinbleiben, passt schon. Aber dadurch, dass man Champions League spielt, würde ich vermuten, dass man da doch eine Lösung haben möchte, die nicht nur bis Saisonende geht. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel, also das ist auch, das klingt ein bisschen bescheuert, was ich, grenzdebil, was ich sage, wenn ihr mich vor 3 Wochen gehört habt, aber so jemand wie Michael Carrick wäre doch irgendwie vielleicht gar nicht so schlecht dafür. Also lass uns vielleicht aber mal ein Profil zeichnen des Managers, der es jetzt dann sein müsste für die Zukunft.
Boah. ja, also ich habe ja schon gelernt, dass Pochettino soll ja mal gesagt haben oder wieder gesagt haben, so quasi, das ist ein Verein, den er immer irgendwie im Herzen hat. Ich glaube, dass sie auf den wieder irgendwie kommen werden. Der ist US-amerikanischer Nationaltrainer, dass der vielleicht sich doch mal erweichen lässt, das zu machen. Das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Und ansonsten muss es halt, also ich meine, wenn du es dir wünschen könntest, würde ich Glasner machen. Ich weiß nicht, ob der nicht einfach sagt, du, sorry, ich mach das nicht, sondern also dass du quasi überbrückst jetzt noch das halbe Jahr und dann sagst, wir holen Glasner. Wenn das geht, wäre es Jackpot. Auch da, der ist ja, also ich traue dem mehr zu als Thomas Frank, aber auch da ist natürlich die Gefahr, dass wenn ich Glasner wäre, würde ich es ihm nicht empfehlen, weil du kannst dich da auch sauber verbrennen und dann bist du auch mit den 17er in Anführungszeichen, weil einfach Tottenham ist momentan und weil es da einfach gerne mal brennt und dann hast du dir eine Menge auch da verbrannt und diesen großen Club dir verbrannt. Deswegen würde ich dem das nicht empfehlen. United hat da nochmal eine andere Zugkraft, weil einfach jetzt auch wieder, man merkt, glaube ich, Positivität eingekehrt ist und auch wieder eine Menge in die richtige Richtung gelaufen ist. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er das abschöpfen könnte zum Beispiel. Deswegen würde ich dem eher United empfehlen und ich glaube auch, dass er ja auch lieber zu United wollen würde, aber trotzdem glaube ich, würde ich es an seiner Stelle machen, wenn es dann eben nicht klappt. Nur ich glaube, dass der abwarten wird, bin ich mir ziemlich sicher. Das wären so die Ideen. Also was dann so jetzt rumgeistert, ist natürlich dann die große Frage, wenn es dann da noch gibt. Aber ja, ich De Zerbi ist jetzt auch frei geworden zum Beispiel. Das wäre noch eine Idee, dass man das vielleicht probiert. Und ansonsten ist es einfach sehr, sehr schwierig, das zu sagen, was sie brauchen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, entweder du holst jemanden, also du brauchst schon einen Trainer. Ich finde jetzt nicht, dass du, wie nehmen wir aus der Premier League, ja, so ein Keith Edwards, auch wenn es der gut macht oder so, ja, den kannst du natürlich jetzt, Andrews meine ich, den kannst du natürlich jetzt nicht holen, finde ich, so einen auf dem Level, das wäre dasselbe wieder, sondern ich finde, du müsstest schon so jemanden holen, der dir, also entweder du holst so jemanden wie Pochettino, so einen Alten, der schon mal bewiesen hat oder so, oder du holst so einen Abschöpfer wie Mourinho, der dir jetzt mal in den Arsch tritt und sagt, so jetzt reicht's mir, zumindest für den Rest der Saison, und dann holst du Glasner. Ich glaube, das wäre die Idee, aber ich weiß nicht genau, ob das alles machbar ist.
Ja, Also Pochettino halte ich aus dem Grund, also klar, das würde man vermutlich auch machen, ich halte es aus dem Grund für Blödsinn, weil der natürlich im Sommer ganz andere Dinge zu denken hat und ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn man dann jemanden ja hoffentlich in einen Prozess involviert, aber gut. Also ich sag's nochmal so, ich hätte bei Tottenham gerne jemanden, da hat sich nichts dran geändert, der mir positiv eine Kultur verändern kann, und das ist vielleicht der größte Vorwurf an die Leute, die es entschieden haben. Wenn man so jemanden holt, muss man auch damit rechnen, dass die Veränderung der Kultur ein wenig dauert. Ich möchte so jemanden, der muss klar gut kommunizieren können, das heißt, der muss ein bisschen was erlebt haben in seinem Leben, damit er klarkommt mit dem Medienansturm. Vielleicht eine Nummer zu groß für Thomas Frank, I don't know. Ich hätte gerne jemanden, der mir die Defensive zusperren kann, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite den Umschaltfußball implementieren. Ich dachte, das ist Thomas Frank, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Und dann brauchen wir ganz dringend jemanden, der offensichtlich Draht zu Spielern entwickeln kann, die zur Diebenhaftigkeit neigen. Ich dachte, auch das ist Thomas Frank. Es gibt auch ein paar Ähnlichkeiten übrigens zu Oliver Glasner auf eine Art und Weise, was mich tippen lässt, dass vielleicht Tottenham ein bisschen vorsichtiger mit so einer Personalie ist. I don't know. Aber das werden wir erleben, wie es denn dann kommt. Die Namen, die jetzt genannt worden sind, das sind auch die, die öffentlich gespielt werden im Moment. Also tatsächlich auch Mikey Carrick ist natürlich auch für sich jetzt in einer ganz, ganz guten Situation, hat da ja selber mal gespielt. Kann also gut sein, dass der, wenn der den United-Job nicht bekommt, was ja nicht die Idee ist weiterhin, dass man ihn das machen lässt, vielleicht ist er dann direkt, dann hat er zumindest jetzt schon mal ein erstes Mal gezeigt, ja, das ist jemand, mit dem man in Zukunft zumindest sich mal überlegen müsste, ja, an den Tisch zu setzen. Vielleicht ist es ja dann sogar er, der es wird. Und dann gibt es natürlich logischerweise jetzt ein paar internationale Trainer. Also Xabi Alonso wird ja immer mal gehandelt, das glaube ich nicht. Xavi wird immer mal gehandelt, das glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt auch überhaupt gar nicht, dass der Trainer werden könnte, würde. Und ich, keine Ahnung, Julian Nagelsmann war ja immer mal ein Wunschkandidat, noch bevor er den Deutschlandjob dann, glaube ich, verlängert hat oder überhaupt übernommen hatte. Auch das kann ich mir nicht vorstellen. Da sind sie, glaube ich, im Moment nicht in der Position. Sondern sie, also komischerweise jemanden, der wachsen muss mit diesem Club. Auch da dachte ich, dass Thomas Frank es ist. Also von daher, irgendwie lässt mich dann doch am Ende ein bisschen ratlos zurück, muss ich sagen. Vielleicht wird es im Übrigen, muss man sagen, Sean Dyche auch, der wo schon wieder vor der Entlassung steht. Also Nottingham scheint damit zu planen, den vierten Trainer der Saison wegzuhauen.
Watford freut sich, dann haben sie das nicht mehr alleine.
Ja, es ist echt Wahnsinn. Sollte der, das also vielleicht müssen wir morgen schon wieder podcasten, sollte der nämlich nicht gegen die Wolves gewinnen, ist er wohl weg. Will die Daily Mail, glaube ich, oder Daily Telegraph, weiß ich nicht. Wir haben gute Beziehungen zu beiden. und wäre auch nicht das erste Mal. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, wie es da jetzt weitergeht. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Tage. Das Gute ist jetzt, die haben jetzt eine Weile Zeit, glaube ich, bei Tottenham sich entsprechend zu überlegen, wer es denn werden wird. Und ich war selten ehrlicherweise gespannter auf eine Personalie und auch übrigens die Strategie. Also ob es jetzt kurzfrist und langfrist wird oder direkt gleich, wir setzen auf das eine. Vielleicht lösen sie auch Glasner sogar ab. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man Crystal Palace bestechen könnte, dass man sagt, passt auf, wir wollen den eh haben. Der Vertrag läuft zum Saisonende aus. Also keiner hat mehr Bock aufeinander, sind wir mal ehrlich. Wir geben euch noch 2 Mille und dann macht er das. Wenngleich die Entlassung wohl von Thomas Frank super teuer sein soll für Tottenham, sind die ja immer noch ein sehr finanziell gesunder Verein. Ich bin echt gespannt. Also ich zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich, dass ich gar nichts weiß.
Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt weg muss und du auch, weil wir müssen in einer Stunde schon im Sender sitzen. Und ich muss auch packen und ich muss natürlich noch auch alles hier hochladen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, müssen wir dann schauen. Wir haben ja noch ein paar Themen offen, die werden wir dann wahrscheinlich haben. Wir haben eh bald wieder nächste Woche. Bis dahin wird sich ja einiges geklärt haben. In diesem Sinne, ihr wisst genau, was los ist. Also, ihr habt, wir haben es am Anfang gesagt, das Buchprojekt ist natürlich jetzt das Thema, ist unser Thema aktuell. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne noch einfach mal nachschauen. Ich werde den Link, habe ich gerade schon reingepostet, in das Formular. Den dürft ihr gerne euch schon mal, ja, näher ansehen und schauen, ob ihr das jetzt schon bestellen wollt oder nicht. Wir erklären euch alles weitere in den nächsten Wochen. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir wünschen euch viel, viel Spaß mit den Spielen jetzt dann, die gleich laufen werden. Am Donnerstag, das werdet ihr wahrscheinlich dann eher noch interessant finden, gibt es ja bloß ein Spiel, glaube ich, oder es macht mehr Sinn, das zu teasern. gibt es, glaube ich, noch ein Spiel. Ja, genau. Brentford gegen Arsenal, das mache ich auch. Und heute habe ich City gegen Fulham. Vielleicht hört ihr das dann schon. Und Uli, du hast, glaube ich, Brighton gegen Aston Villa, richtig?
Ja, andersrum aber, ja.
Habe ich gerade gelesen. Genau, Aston Villa gegen Brighton. Genau. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Viel Spaß mit den Spielen. Wir hören uns am Wochenende wieder. Wir hören uns heute Abend noch. Wir hören uns morgen Abend. Und ihr kriegt alles von uns über so sämtliche Kanäle. Und vielen Dank für eure Unterstützung. Wir können sie gebrauchen in den nächsten Wochen. Freuen uns sehr darauf. Freuen uns auf euch. Ja, und dann natürlich noch das obligatorische Cheers.